SWR 2 zur Person.
Zur Person heute mit dem Konzertorganisten Carsten Wiebusch, am Mikrofon Kerstin Unseld. Dass wir über Konzertorganisten sprechen, dass ich Gelegenheit habe, heute dich als einen Konzertorganisten vorzustellen, Carsten, ist etwas Besonderes. Erstens gibt's davon ja noch nicht so sehr viele Konzertorganisten. Und dann ist der Beruf Konzertorganist ja auch viel exklusiver oder sagen wir konzentrierter doch als bei anderen Solisten. Das finde ich zumindest. Was ist denn für dich das Besondere an dem Beruf des Konzertorganisten?
Dass es ihn eigentlich gar nicht gibt, weil es doch natürlich als Organist auch mit viel anderer Tätigkeit, das Unterrichten, das Spielen vielleicht von Gottesdiensten, es ist mit vielen anderen Dingen verbunden, auch dass man selber viel vielleicht tätig ist als Arrangeur, dass man sich seine eigenen Stücke sozusagen schreibt, weil es wie in vielen anderen Instrumenten natürlich auch das nur von der solistischen Tätigkeit leben eigentlich praktisch gar nicht gibt. Und viele Organisten sind ja auch, ich habe das auch sehr lange gemacht, sind ja parallel auch eben als Kantoren oder Kirchenmusiker tätig oder eben als Dozenten an einer Hochschule. Aber ich denke, das ist heute bei vielen anderen Instrumenten ja auch der Fall.
Du hast für die Sendung hier dein Archiv an Aufnahmen durchgeforstet mit ganz besonderen Aufnahmen. Wir werden in viele reinhören, die du selbst gemacht hast oder die dir sehr wichtig sind. Und ich schlage aber vor, bevor wir auch viel Nicht-Orgelmusik hören, erstmal hineinhören in Orgelmusik, in den Klang deines Instrumentes auch und auch mit dir als Interpreten. Was hören wir zu Beginn?
Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt aus den Bildern einer Ausstellung von Mussorgsky, die ja bekanntlich nicht für Orgel geschrieben wurden, sondern ursprünglich für Klavier, dann von Ravel für Orchester bearbeitet und von vielen, vielen anderen Komponisten auch bearbeitet. Und für mich ist die Orgel sozusagen eigentlich die Verbindung des Klaviers und des Orchesters. Es ist mehr als das Klavier und es ist eine Komprimierung des Orchesters und deshalb ist für mich dieses Stück in seiner Farbigkeit praktisch dazu prädestiniert, das in ganz bunten Farben an einer Orgel zu spielen. Und wir hören einen Abschnitt, den Marktplatz von Limoges.
Carsten Wiebusch, der Gast unserer heutigen Sendung zur Person an der spätromantischen Walker-Orgel der Evangelischen Kirche in Essen-Werden, mit einem Ausschnitt aus Modest Mussorgskys Bildern einer Ausstellung. Es wäre zwei zur Person, heute mit dem Konzertorganisten Carsten Wiebusch. Wir sprechen über deine Herkunft und Prägung. Die schlichte Frage, wie wird man denn Konzertorganist? Wo kommst du her? Welcher Musiktradition sozusagen?
Ja, das sind, glaube ich, sehr verschiedene Wurzeln. Also in der Familie gab es keine Berufsmusiker. Aber wie das in den 70er Jahren zum Glück noch üblich war, hieß es doch, also jedes Kind soll ein Instrument lernen. Und es gab eine sehr hochentwickelte musikalische Früherziehung. Und es war vielleicht Zufall, aber mein Lehrer in der musikalischen Früherziehung war Akkordeonlehrer. Und damit war es natürlich klar, dass er sich mich da rausgepickt hat aus dieser Gruppe und gesagt hat, du musst Akkordeon lernen. Und damit war sozusagen mein Schicksal mit den Tasten und den Akkorden schon etwas vorher bestimmt. Mir hat das Akkordeonspielen auch Spaß gemacht, aber es war doch vor allem von der Literatur her sehr eingeschränkt. Man hat eben entweder Bearbeitungen gespielt oder eben sehr moderne Musik. Das war jetzt wieder für einen 6-7-Jährigen vielleicht nicht so die optimale Literatur. Meine schönsten Erinnerungen an diese Akkordeonzeit habe ich an das Akkordeonorchester, was es dann in der Musikschule in Cuxhaven war das. Da gab es eben ein richtig tolles Akkordeonorchester und da durfte ich eben auch relativ früh mitspielen. Und da habe ich eigentlich so die ganze Operettenliteratur, Vogelhändler und eben ungarische Tänze von Brahms, diese Dinge habe ich da kennengelernt.
Das war der ungarische Tanz Nummer 1, gespielt vom Akkordeon Landesjugendorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Stefan Hippe. Der Wunsch nach einem Titel mit einem guten Akkordeonorchester kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Carsten Wiebusch. Jetzt beim Hören der Musik und auch bei der Vorstellung dieser Akkordeonisten der Jungen als angehender Organist sozusagen, hatte ich da auch dieses Gestalten der Töne mit der Luft, mit dem, also das ist ja so eine ganz subtile Kombination von Tasten und Luftblasebalken, die beide Instrumente, das Akkordeon und die Orgel, jetzt, wenn man es mal ganz grob sagt, verbindet. Hatte ich das da schon fasziniert oder was war das in dieser Zeit?
Viele verschiedene Dinge, das kommt sicherlich dazu, aber alleine, dass man eben auch als Organist, genauso wie dann das nächste Instrument war dann ja das Klavier, genauso wie als Klavierspieler und vor allem dann eben auch als Organist, dass man eben alleine einen ganzen großen harmonischen Satz spielen kann. Also dass man nicht nur eine Melodie spielt, sondern dass man eben alles spielt. Mein Akkordeonlehrer, den ich schon erwähnt habe, der wollte eigentlich, dass ich Klarinette lerne. Das ist ja von der Tonerzeugung sozusagen wieder ein bisschen verwandt. Und er meinte also, dass ich ein ganz großer Klarinettist bestimmt werden würde. Aber dieses nur die Melodie, da hat es mich nie hingezogen. Ich habe noch nicht mal Blockflöte gelernt. Wir hatten dann einen sehr klugen Hausarzt, der selber sehr musikalisch bewandert war. Der hat dann dafür gesorgt, dass ich auch Klavierunterricht bekomme. Und dann bin ich irgendwann mit meinen Schwestern zusammen in einen Kinderchor gegangen. Und da habe ich meinen späteren ersten Orgellehrer kennengelernt, der natürlich dann irgendwann gesagt hat, dieser Junge muss an die Orgel.
Du bist in Göttingen geboren und in Cuxhaven dann aufgewachsen und dort viele Impulse hast du an der Petrikirche bekommen beim dortigen Kantor, du hast gesagt, deines Orgellehrers. Wie würdest du die Prägung durch ihn beschreiben oder vielleicht auch ihn selbst? Was hat er dir mitgegeben?
Das war Hans-Lutz Büttner. Er hat mir eigentlich nicht nur die Welt der Orgel eröffnet und war dort ein sehr kluger Lehrer, weil er immer schon gehört hat, wenn ich die Stücke schon konnte und mir dann gleich die nächsten aufgegeben hat. Und er hat mir zum Beispiel immer Bücher so wie zufällig an die Orgel gelegt, hat nicht gesagt, lies das, sondern er hat sie eben einfach hingelegt. Und er wusste genau, dass ich die lesen würde. Er hat mit mir einen Harmonielehrekurs gemacht und er hat zum Beispiel auch es fertiggebracht, dass ich mich mehrere Nachmittage dort in das Turmzimmer gesetzt habe und den kompletten Parsifal, den er auf Tonbändern hatte, angehört. Er hat gesagt, du setzt dich jetzt hier hin und hörst dir das von Anfang bis zu Ende an. Hier ist der Klavierauszug. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe natürlich kein Wort davon verstanden, aber es war das Gefühl, da ist eine Sache, mit der es sich lohnt, sich mal etwas intensiver zu beschäftigen.
Und hat dir die Aufgabe gegeben, die Dinge selbst zu finden und zu verstehen, vielleicht auch die Bücher zu finden, die er da dort hingelegt hatte oder die Partituren zu verstehen, die er dir gegeben hat?
Das, was ihm wichtig war, hat er mir eröffnet. Er hat aber nicht das mit irgendwie einem Zwang getan oder gesagt, du musst so oder so spielen, sondern er hat mir alles gezeigt, was es an verschiedenen Welten in der Musik gibt, und ich konnte mich dann selber eben da rein vertiefen.
Hören wir jetzt mal ein Stück aus der Musik, die du damals auf Tonband gehört hast, aus dem Parsival, jetzt natürlich von CD, aber wohl in dieser alten Aufnahme mit Hans Knappertsbusch, in der Martha Mödel die Country singt. Ausschnitt aus Richard Wagners Oper Parsival mit Martha Mödel als Kundry und Wolfgang Windgassen als Parsival in dieser Aufnahme von den Bayreuther Festspielen aus dem Jahr 1951. Es dirigierte Hans Knappertsbusch. Heute sagst du aus der Sicht eines Organisten, dass für Wagner, der sich einen ja besonderen Klang für sein Orchester auch gewünscht hat, eine Orgel eigentlich das Ideal hätte sein können. Und umgekehrt, dass für den Organisten Wagner auch optimal ist, weil man mit dieser Musik Klang sozusagen regelrecht fluten kann. Was ist Wagner auf der Orgel? Was kann man da zaubern machen?
Also das kann man in ganz verschiedener Hinsicht sehen. Man kann natürlich, manche Organisten machen das, ich auch, dass man so die ganz großen Schlager, den Walkürenritt oder den Pilgerchor aus dem Tannhäuser, dass man das als Orgelschlager sozusagen spielt. Das ist sehr virtuos, sehr wirkungsvoll. Das finde ich auch sehr reizvoll. Aber es gibt auch Stücke, in denen man durchaus auch diese mystischere Ebene, die wir zum Beispiel in Wagners Parsival hören, dass man die eben mit einer Orgel sehr schön zum Ausdruck bringen kann. Das hat mehrere Gründe. Wagner hat sich ja, ich sage das jetzt mal überspitzt, Wagner wollte im Orchester nicht mehr die Persönlichkeit des einzelnen Musikers. Er wollte nicht den Hornisten hören, sondern er wollte Horn hören. Also einen sehr, ja, auch perfekten und irgendwo neutralisierten Mischklang. Es sollten alle verschiedenen Instrumente sich eben perfekt mischen und einen neuen Klang erzeugen. Und wenn ich sage, Wagner hat sich sozusagen als Ideal eine Orgel vorgestellt, dann ist das abstrakt gemeint. Es hätte sozusagen eine unglaubliche Riesenorgel sein müssen, die eben diesen vielfältigen Klang erzeugt. Aber man kann eben bestimmte Stücke auch mit einer vielleicht mittelgroßen, sehr romantisch disponierten und intonierten Orgel, kann man doch vieles in einer großen Klarheit und harmonischen Deutlichkeit und einer großen Verschmelzung im Klang kann man zum Ausdruck bringen. Ich habe vor 2 Jahren in der riesigen Konstantinsbasilika in Trier das Parsival-Vorspiel gespielt auf einer riesengroßen Orgel, und das war so das Erlebnis, dass man einen Raum mit Klang flutet und dieser Mischklang sozusagen, der sich aus Tausenden von Pfeifen zusammensetzt, dass das als eine Klangflut beim Publikum ankommt.
Thank you.
Carsten Wiebusch spielt das Vorspiel zur Oper Parsival von Richard Wagner in einer Orgelfassung an der spätromantischen Walker-Orgel der Evangelischen Kirche Essen-Werden. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem Konzertorganisten Carsten Wiebusch. Bei der Auswahl für die Musik zu dieser Sendung hast du, Carsten, ohne lang nachzudenken, auch die nächste Musik ausgewählt. Musik aus Aufnahmen der Comedian Harmonists. Wann hörst du diese Musik? Wann hast du sie vielleicht gehört? Und was ist das Besondere für dich an dieser Musik?
Auch diese Musik habe ich sehr früh zu Hause kennengelernt. Die Comedian Harmonists wurden ja schon so in den späten 70er Jahren praktisch wiederentdeckt, nachdem das lange verschollen war. Und was mich nach wie vor daran fasziniert, ist einmal die Perfektion dieser Musik, dieser Unterhaltungsmusik, die aber mit einem unheimlichen perfektionistischen Anspruch gesungen ist und trotzdem sehr locker erscheint. Aber man kann in dem Stück, was wir gleich hören, zum Beispiel wahrnehmen, dass man selbst das Gurgeln auf Tönen zu einem hohen Grad der Perfektion treiben kann. Wenn man das hört, dann ahnt man, dass die sogenannte ernste Musik und die Unterhaltungsmusik vor dem Krieg nicht so weit auseinander gelegen haben, wie sich das dann in der Nachkriegszeit immer weiter voneinander weg bewegt hat. Wenn man sich auch mit anderen Komponisten dieser Zeit beschäftigt, auch mit dem, was die Musiker gemacht haben, dann waren diese Welten eben noch nicht so weit voneinander getrennt. Die Sänger der Comedian Harmonists waren alles ausgebildete klassische Musiker.
Gurgel weiter, Johanna, ei fein, kannst du das? Bam, 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 bam.
Kannst du meckern, Johanna?
Selbstverständlich kann ich meckern, aber ich möchte mir ein für alle Mal ausgebeten haben, dass Sie diese Belästigungen zu unterlassen, mein Herr.
Mecker weiter, Johanna, dein Meckern macht Spaß.
Es steht Ihnen ja zuvor frei zu gehen, wenn Ihnen mein Ton nicht passen sollte, mein Herr.
Und sie meckert und meckert und hat einen großen Mund, aber dazu hat das Mädel doch nun wirklich keinen Grund.
Mecker weiter, Johanna.
Ja, aber das ist doch die Höhe.
Meck, 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 meck.
Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt.
Kannst du schweigen, Johanna, gewiss kann ich das. Schweige weiter, Johanna, denn Schweigen macht Spaß.
Ich.
Bam, bam.
Musik mit den Comedian Harmonists aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Das ist eine Zeit, die dich auch musikgeschichtlich insgesamt sehr fasziniert. In der Orgelmusik ist diese Zeit in Frankreich auch der Aufbruch in die Moderne. Eine Parallele in der Musikgeschichte sozusagen zu der Musik, die wir jetzt gerade gehört haben. Und vor allem auch eine Parallele in eine Zeit, die dir als Organist eben sehr wichtig ist, in der du sehr viel Musik findest, die dir viel bedeutet. Was ist für dich in diesen ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Besondere?
Die Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg sind vielleicht die aufregendste und vielschichtigste Zeit in der Musikgeschichte. Wir haben ja zunächst mal die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg, eine Zeit der künstlerischen Verfeinerung. Wir sehen das in Deutschland etwa in dem Werk von Max Reger. Wir sehen das in Frankreich im Werk von Debussy. Schon in Frankreich ein gewaltiger Aufbruch in die Moderne, etwa in den Stücken von Lili Boulanger, die weit über diese Jahre vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich hinausweisen. Und wir sehen aber auch, dass schon der Erste Weltkrieg das Ende einer Epoche und auch einer Entwicklung ist. Wir haben in den 20er und 30er Jahren dann so viele ungleiche Dinge nebeneinander. Wir haben in Deutschland die Singbewegung mit einer totalen Verleugnung sozusagen aller romantischen Tradition, eines bewussten, fast Zerstörens eigentlich dieser Tradition. Wir haben in Frankreich den totalen Aufbruch in die Moderne, mit Stravinsky, mit Olivier Messiaen, der, kann man glaube ich sagen, so in den 30er Jahren seine hauptsächliche Prägung erfahren hat und eigentlich seinen Stil entwickelt hat. Wir haben in Deutschland auf der anderen Seite wieder die nachromantische Tradition. Karg Ehlert hat noch in einer ganz romantischen Weise komponiert. Also wir haben die größten Gegensätze gleichzeitig. Man muss sich nur mal überlegen, dass Hugo Distler und Olivier Messiaen im selben Jahr 1908 geboren wurden, dass das praktisch Altersgenossen waren und dass sie vielleicht die unterschiedlichste Musik geschrieben haben, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das fasziniert mich an dieser Zeit besonders. Das ist eine sehr, sehr widersprüchliche und auch sehr aufregende Zeit, glaube ich, gewesen ist.
2004 hast du an der Christuskirche in Karlsruhe, an der du lange Kantor warst, von Olivier Messiaen ein Stück aufgeführt, das Trois Petites Liturgies heißt. Was ist das für ein Stück?
Die Trois Petites Liturgies von Olivier Messiaen sind eines seiner ganz wenigen Werke für Chor und Orchester, überhaupt eines der ganz wenigen Chorwerke für Frauenchor, Streichorchester, ein großes Klaviersolo und das Instrument Horn de Martenot, das eines der ersten elektroakustischen Instrumente war, und Schlagzeug. Und das Stück hat mich in mehrerer Hinsicht fasziniert. Es ist während des Zweiten Weltkriegs geschrieben, 1943. Und wenn man es sozusagen rückblickend dann mit den Augen der Nachkriegsmoderne hört, der Darmstädter Schule sozusagen, dann ist es sehr kitschig. Und es ist deswegen auch oft angegriffen worden und als eigentlich etwas unanständig betrachtet worden. Aber ich habe doch den Eindruck, dass Messiaen hier einfach aus vollem Herzen Musik schreibt und dass er sich von diesem sehr andächtigen geistlichen Text, der diesem Stück zugrunde liegt, eben zu einer ganz mitreißenden Musik, die klangsinnlich ist und rhythmisch ist und raffiniert ist und formal sehr klar ist, dass er sich eben dazu hat inspirieren lassen. Und ich finde, solche Stücke in dieser Farbigkeit, die nichts eigentlich trotzdem von ihrer Modernität verloren haben, ich finde, dass man sich da heute eigentlich noch sehr davon auch begeistern lassen kann.
Und eigentlich auch gar nicht satt hören. Also ich bin fasziniert von diesem unbedingten Ja zu so einem Klang an diesem Stück. Wir werden es ja gleich hören, was sich so ganz unbeirrt auch in der Zeit einfach als Musik präsentiert.
Ja, und es ist eben Musik, die doch auch mit dem Herzen geschrieben ist. Also das ist auch ein bisschen, wenn man so will, irgendwo ist es auch Unterhaltungsmusik. Aber mit einem sehr ernsten oder sehr andächtigen Hintergrund.
Olivier Messiaen, Trois Petites Liturgies, ein Ausschnitt aus einem Konzert aus dem Jahr 2004 mit den Frauenstimmen der Chöre der Christuskirche Karlsruhe. Markus Bellheim hat Klavier gespielt, Christine Rohan und Martineau und Carsten Wiebusch hatte die Leitung. Carsten Wiebusch, mein heutiger Studiogast in der Sendung Zur Person. Ich hatte erwähnt, du bist sehr lange Kantor an der Karlsruher Christuskirche gewesen, hast dort Chöre geleitet aller Generationen, hast viel musikalische Sozialisation auch sozusagen betrieben. Was bedeutet für dich denn Musik in der Entwicklung eines Menschen?
Musik ist natürlich aus dem Leben und auch aus der Menschwerdung für mich eigentlich nicht wegzudenken, wie es so schön heißt. Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber ein Irrtum. Ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass in Deutschland 23.000 Grundschullehrer mit dem Fach Musik fehlen. Und das ist eine unglaublich schlimme Botschaft eigentlich, weil es eben in vieler Hinsicht so wichtig ist, dass Kinder auf eine ganz elementare Weise und ganz viel einfach mit Musik in Berührung kommen. Einfach, weil es für die Entwicklung so unheimlich wichtig ist.
Wir hatten gerade gesprochen über das Singen, auch das Singen mehrere Generationen übergreifend. Wir hören eine Aufnahme mit dem Cantus Juvenum Karlsruhe gemeinsam mit dem Kammerchor der Christuskirche, mit denen du die nächste Aufnahme gemacht hast. Ein Werk von Johannes Brahms. Aus den 4 Gesängen werden wir was hören. Sagst du bitte etwas zu dieser Aufnahme, die jetzt doch ganz gezielt auch mit den Mädchenstimmen und mit den Frauenstimmen der Chöre arbeitet und die dadurch auch eine ganz besondere eigene Klangfarbe entwickelt?
Nach wie vor arbeiten ja die Mädchenchöre auch unabhängig von den Knabenchören, entwickeln dadurch ihr ganz besonderes Klangpotenzial. Ein Mädchenchor klingt vollkommen anders als ein Knabenchor. Wenn man aber diese für sich genommenen Ensembles, die ihren eigenen Charakter haben, wenn man die wiederum zusammenführt, dann ergibt sich nochmal ein ganz neuer Klang, der, glaube ich, wieder ganz anders ist, als würde man immer mit allen gemeinsam arbeiten. Und so ist es auch mit der Mischung zwischen Stimmen von Kindern oder Jugendlichen und Erwachsenen. Also man hat zwei sehr starke Charaktere, die dann zusammengenommen wieder einen ganz neuen Charakter ergeben. Und in dem Beispiel jetzt mit den Brahms-Gesängen hört man das eigentlich sehr, sehr schön, dass das ein einerseits sehr klarer und berückender, aber auch eben sehr voller und gar nicht irgendwie beschränkter Kinder- oder Jugendchorklang ist.
Sie hörten die Mädchenchöre des Cantus Juvenum mit den Frauenstimmen des Kammerchors der Christuskirche Karlsruhe. Hier mit einer Aufnahme aus den 4 Gesängen für Harfe, Horn und Frauenstimmen von Johannes Brahms. Wir haben jetzt eben nochmal ganz bewusst diesen Klang der Mädchen- und Frauenstimmen gehört, rein Frauengesang, der wie auch reiner Männergesang eine ganz eigene klangliche Farbe hat, wie du gesagt hast, Carsten. Das beschäftigt dich ja künstlerisch immer wieder, sowieso das Spiel mit den Klangfarben. Da haben wir es nachher dann auch noch in Bezug auf die Orgel, dein Instrument davon. Aber bezüglich der Stimmen auch im Chor. Du hast genauso für Männerstimmen jetzt Werke sogar arrangiert. Natürlich brauchen wir jetzt ein Gegenbeispiel, ein Männergesangbeispiel, um auch diese farblichen Unterschiede zu hören. In einer besonderen Aufnahme, der du auch sehr verbunden bist, deine eigene Bearbeitung von Lili Boulangers 129. Psalm werden wir hören, in einer Uraufführung fast schon, deiner Fassung für Männerchor und Orgel.
Also zunächst muss ich zu Lili Boulanger etwas sagen, eine der wirklich faszinierenden Erscheinungen der Musik des 20. Jahrhunderts. Sie ist nur 25 Jahre alt geworden, 1893 geboren, 1918 gestorben und hat bereits im Alter von 22, 23, also 1915, 1916, ihre überwältigenden großen Chor- und Orchesterpsalmen geschrieben. Eigentlich für mich nahezu unvorstellbar, wie man in diesem Alter eine solche Eigenheit des Ausdrucks und auch eine solche Reife des Ausdrucks haben kann. Das Stück, was wir hören, ist ursprünglich geschrieben für einstimmigen Männerchor und großes Symphonieorchester. Wirklich eine sehr, sehr große Orchesterbesetzung. Das Stück ist aber von der Art her so, dass man das sehr gut auf die Orgel übertragen kann. Lili Boulanger hat selber Orgel gespielt. Sie war Schülerin von Louis Vierne, von dem wir in diesem Jahr zu seinem 150. Geburtstag ganz viel Musik überall hören. Lili Boulanger war unter anderem seine Schülerin und man spürt schon auch in der Art, wie sie schreibt, etwas von dieser Prägung durch die Orgel, das sehr starke harmonische Denken. Das wird man auch gleich hören. Das könnte jetzt auch ein Orgelstück sein, so wie ich es arrangiert habe. Und man nimmt eben in dieser Fassung dieses sehr archaische, eigentlich dieser Musik oder die Mischung aus sehr archaischen Dingen und einer großen Verfeinerung im Klang. Das ist eigentlich das, was mich an dieser Musik sehr fasziniert und was Lili Boulanger in gewisser Weise auf die Spitze getrieben hat. Auch eine der Dinge, die dann eben mit dem Ersten Weltkrieg und dann mit ihrem Tod sozusagen irgendwo beendet waren.
Dieser Klang des Männerensembles, ist das ein Klang, der sich deiner Meinung nach auch besonders für die Kombination mit Orgel eignet oder ist das jetzt einfach an diesem Stück bezogen?
Nein, wir haben vor kurzem ein ganzes Programm mit dem Ensemble Mann singt unter Leitung von Peter Gortner, der mein großartiger Nachfolger an der Christuskirche als Kantor ist. Wir haben ein ganzes Programm mit Männerchor und Orgel gemacht und das ist eine sehr tolle Mischung, wenn sich dieser farbige und doch irgendwie dunkle und herbe Klang, wenn sich das mit der Orgel vermischt. Das ist etwas ganz Besonderes.
Und für diesen Anlass hast du die Bearbeitung des 129. Psalms gemacht.
Genau.
Dann hören wir da jetzt mal rein. Sie hörten den 129. Psalm von Lili Boulanger in einer Bearbeitung für Männerchor und Orgel von Carsten Wiebusch, meinem heutigen Studiogast. Gesungen hat das Ensemble Mann singt unter der Leitung von Peter Gortner und an der Orgel spielte Carsten Wiebusch. Es gibt zahlreiche hervorragende Kritiken, aber es wundert, wenn man deine Präferenzen auch in der Musikauswahl deiner Konzertprogramme sieht nicht, dass vor allem eine französische Orgelzeitung dein Orgelspiel hervorhebt. Im Magazin Dog ist zu lesen, Carsten Wiebusch verfügt über Qualitäten, die viele seiner deutschen Kollegen fehlen. Carsten Wiebusch erreicht dieses Ergebnis mit einer bis ins Äußerste gesteigerten Raffinesse der Registrierkunst. Soweit der Rezensent des Magazin Dog. mit deinem Faible nicht nur für Bach, sondern vor allem auch für die französische Orgelmusik, das kommt, finde ich, in diesem Zitat in den Zwischenzeilen so schön raus, bist du einer der wenigen Organisten, die das gesamte Orgelwerk von Olivier Messiaen zum Beispiel aufführen. Dabei bist du aber nicht nur neugierig auf französische Orgelliteratur, sondern hast auch eben eine ganz große Zahl von Erstaufführungen mit Chor- und Orchesterwerken von Max Reger, von Lili Boulanger, von Benjamin Britten und auch von Olivier Messiaen während deiner Zeit als Dirigent und Kantor gemacht. Wann wird denn für dich, wenn wir jetzt diese ganzen Komponistennamen und diese Zeiten und diese Werke in so einer wilden Mischung sehen, wann wird für dich ein Stück interessant? Wann wählst du ein Stück aus und sagst, das ist eine Musik, die will ich auf meine Weise aufführen? Wann passiert das? Wann kommt so ein magischer Punkt, dass du sagst, ja, das nehme ich mir vor?
Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil das doch auch ein bisschen aus dem Bauch heraus passiert. Oder weil es auch von Zeit zu Zeit natürlich schwankt. Es gibt auch Dinge, die man dann vielleicht eine Zeit lang faszinierend findet und dann auch wieder irgendwann beiseite legt. Das ist, glaube ich, das ist ja auch mit dem, was man liest oder was für Maler man toll findet. Aber für die Musik kann ich schon sagen, auch wenn das jetzt vielleicht sehr einfach klingt, aber dass ich das Gefühl haben muss, dass es muss den Verstand und das Herz ansprechen, beides. Und ich muss vielleicht auch den Eindruck haben, dass eine Aufführung so gelingen kann, dass es auch beim Hörer Verstand und Herz anspricht. Das klingt jetzt sehr pauschal, aber vielleicht trifft es das irgendwo.
Also nicht zu populär und nicht zu abgehoben, sondern von beidem vielleicht das Beste.
Ja, es gibt auch sehr populäre Stücke, die ich sehr liebe und ich würde gerne jeden Tag den Messias aufführen oder bestimmte Stücke von Vidor an der Orgel. Auch populäre Musik kann ja nicht zufällig so populär sein. Aber die wirklich große, auch populäre Musik spricht eben auch den Verstand an. Und was mich auch immer wieder fasziniert, sind eben Stücke, die nicht nur in einer Klanggestalt denkbar sind, sondern die so universell in ihrer Machart sind, dass sie sich zum Beispiel für Orgel bearbeiten lassen. Oder dass sie sich in ganz vielen verschiedene Programme, zum Beispiel mit einem unterschiedlichen Aspekt, der dann wieder in diesem Stück deutlich wird, einbauen lassen. Also viele tolle Kunstwerke haben eben sehr, sehr viele verschiedene Gesichter und nicht nur eins.
Im Vorfeld der Sendung haben wir über das Wesen von Musik auch gesprochen, wie es sich für dich darstellt. Und du sagst, das Wesen von Musik ist für dich Rhythmus, Farbe und Harmonik, sozusagen drei Säulen. Was ist denn, jetzt wenn wir mit dem Rhythmus anfangen, was ist denn ein guter Rhythmus zum Beispiel?
Ein guter Rhythmus ist etwas, so wie wir vorhin gesagt haben, was einerseits perfekt ist und trotzdem locker federnd rüberkommt. Das rhythmische Gefühl muss so souverän sein, dass es eben nicht ausgezählt klingt, aber dass es auch nicht ständig nach Rubato klingt. Ein guter Rhythmus kann auch ein ganz einfacher Rhythmus sein, der einfach nur genau ist und federt.
Als Beispiel für einen guten Rhythmus hast du dir ein Lied gesungen von Fritz Wunderlich ausgesucht, ausgerechnet ein Lied.
Weil Fritz Wunderlich für mich eines der unbegreiflichsten Phänomene in der Geschichte der Gesangskunst ist. Man sagt ja durchaus mal auch über Sänger, dass sie schleppen oder dass sie sozusagen den Rhythmus auf Kosten vielleicht dessen, was ihre Stimme braucht an Zeit, dass der Rhythmus da irgendwo hinten dran kommt. Bei Fritz Wunderlich hat man das Gefühl, dass der Rhythmus, und wenn es nur einfache Triolen sind oder ein Lang-Kurz-Kurz-Rhythmus, dass es so vollendet ist, dass es einen fast sprachlos macht.
Mhm. Auch immer diese Natürlichkeit, die da...
Eben, diese in einem tollen Rhythmus liegt eine unglaubliche Natürlichkeit, aber meistens vermute ich, dass dem unglaublich viel Arbeit auch zugrunde liegt, um so weit zu kommen. Thank you.
friedlich schimmert auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen. Adelaide, deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen.
Ein Lied von Fritz Wunderlich gesungen, wünschte sich mein Studiogast Carsten Wiebusch für diese Sendung. Da fiel die Wahl schwer in der Auswahl der vielen schönen Lieder, die Fritz Wunderlich eingesungen hat. Und letztlich haben wir uns für das Lied Adelaide von Ludwig van Beethoven entschieden, als kleine Referenz an das Beethoven-Jahr 2020. Ein guter Rhythmus macht das Wesen von Musik aus, aber das ist auch nicht alles. Dazu kommt natürlich die Klangfarbe. Wesentlich für alle Musikerinnen und Musiker, aber vielleicht noch wesentlicher sozusagen für einen Organisten, vor allen Dingen für dich, Carsten Wiebusch. Ein Organist, der ja von vornherein sowas wie ein Klangfarbenkünstler ist und aus dem Instrument genau das herauszaubert, nämlich die Farbe. Wenn du dich jetzt mit diesem Bild eines Malers vergleichen würdest, sofern das überhaupt geht, wie könntest du mit diesem Bild vielleicht fortführen? Was kannst du mit dieser Farbenpalette einer Orgel an Möglichkeiten zaubern?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Orgeln. Es gibt Orgeln, die einem sehr stark die Klangfarben vorgeben und die vielleicht auch in ihren Klangfarben bei vielen historischen Orgeln sehr faszinierend, die in ihren Klangfarben so charakteristisch sind, dass man zum Beispiel gar nichts mischen oder nicht viel mischen muss, sondern dass die einzelnen Register für sich sehr bezaubernd und lebendig und charaktervoll klingen. Aber es gibt eben auch Orgeln, die vielleicht etwas anderes wollen und die tatsächlich jetzt sehr vereinfacht gesagt nicht in der Charakteristik des einzelnen Registers ihre Bestimmung sehen, sondern in der Mischfähigkeit und dass sie sozusagen dem Organisten wie einem Maler eine Palette zur Verfügung stellen. Und der Maler malt ja in den seltensten Fällen mit den Primärfarben, sondern er fängt eben an zu mischen. Und das ist sozusagen, das ist die andere Seite des Orgelspielens.
Beim Stichwort Klangfarbe bleiben wir noch einen Moment bei Claude Debussy, einem deiner Lieblingskomponisten, glaube ich so. Was hast du dir denn als besonders typisches Klangfarbenbeispiel von Debussy jetzt ausgesucht?
Ich habe mir ein Stück ausgesucht, das schon im Titel sozusagen das trägt, worüber wir gesprochen haben, Les Parfums de la Nuit, also die Düfte der Nacht. Und Düfte ist hier natürlich dann eben in Klangfarben, in ein Spiel mit Klangfarben übersetzt. Man kann in diesem Stück zum Beispiel hören, dass wir uns hier nicht mehr im Bereich dessen, was wir als Funktionsharmonik bezeichnen. Das heißt, die Klänge sind nicht harmonisch aufeinander in erster Linie bezogen, sondern die Akkorde, die früher sozusagen dazu da waren, in eine Funktion zu ihrem Nachbarakkord zu treten, sind zum Beispiel teilweise parallel verschoben. Das heißt, ein Akkord bildet eine Klangfarbe und diese Klangfarbe wird dann auf verschiedenen Tonhöhen einfach parallel versetzt. Das ist also etwas fundamental anderes, als wenn sie in einer funktionalen Beziehung zueinander stehen. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Die Musiktheoretiker fallen vielleicht in Ohnmacht, aber um klarzumachen, was der Unterschied zwischen Klangfarbe und Harmonik ist.
Ja, was letztlich auch dann das Moderne an Debussy ist, also dieses sich losmachen von den Bezügen der Harmonik rein auf diese klangliche Klangfarbenebene, die Musik zu gestalten. Das ist ja das Moderne, was in Debussy steckt und was dich, glaube ich, auch immer wieder sehr fasziniert.
Das ist die Linie sozusagen, die dann Messiaen weiterverfolgt hat, wenn man das so vereinfacht ausdrücken möchte.
Dann hören wir jetzt hinein in den Satz aus den Images für Orchester, Les Parfums de la Nuit von Claude Debussy. Das Orchestre de la Suisse Romande spielte hier unter der Leitung von Ernest Ansermé ein Stück aus den Images für Orchester von Claude Debussy, Le Parfum de la Nuit. Nach der Rhythmik und der Klangfarbe, die wir gerade gehört haben, fehlt noch für das Wesen der Musik, nach deiner Definition oder nach deinen drei Elementen, das für dich das Wesen der Musik ausmacht, die Harmonik. Da liegt aus Organistensicht auch ein Komponistenname sozusagen auf der Hand, Max Reger.
Was mich an Reger oder viele Organisten an Reger fasziniert, ist, dass er eben die Funktionsharmonik, die wir ja aus jedem Volkslied und aus jedem einfachen Musikstück auch kennen, dass er diese Funktionsharmonik eigentlich in einer Art verfeinert, dass es auch gleichzeitig ein Endpunkt dieser Harmonik ist, aber er sie nie verlässt, also nicht eigentlich in einem einzigen Moment. Und dass er vielleicht auch selber gespürt hat, das ist sozusagen ein Gipfelpunkt, aber auch eben ein Endpunkt der Verfeinerung ist. Und ich persönlich glaube, dass der Grund, warum Reger so viel für Orgel geschrieben hat, ist, dass die Orgel, zumindest eine Orgel, wie man sich den Klang eben in der Spätromantik vorstellen muss, mit sehr starken Streicherstimmen, mit auch grundtönigen Zungenstimmen, also einem sehr harmonischen Klang, dass eben eine solche Orgel das perfekte Musikinstrument ist, um sehr komplexe Harmonik sehr deutlich darzustellen. Es sind teilweise harmonische Verbindungen oder Klänge, die mit vielen anderen Instrumenten in dieser Deutlichkeit gar nicht wahrzunehmen wäre. Ich glaube, dass ihn das an dem Instrument Orgel fasziniert hat.
Dass er es quasi wie so ein Mittel gesehen hat, seine Harmonik überzeugend umzusetzen. Also für ihn ein ideales Instrument eigentlich.
Ja, also in vieler Hinsicht. Und er hat zum Beispiel eben sein vielleicht mit harmonisch avanciertestes Stück, etwa die Fis-Moll-Variationen, ganz bewusst für Orgel geschrieben, aber auch so ein Stück wie die bekannte BACH-Fantasie, die ja sozusagen im Jahre 1900 eigentlich das 20. Jahrhundert sozusagen einläutet mit diesem sehr markanten harmonischen Beginn. Das ist auch ideal für Orgel.
Die Fis-Moll-Variation, die du erwähnt hattest, die bezeichnest du selber als die Apotheose der Harmonik in abstrahierter Form eigentlich. Was ist daran abstrakt?
Zum Beispiel alleine die Tatsache, dass es in dieser ganzen Introduktion, die wir gleich hören, keine Melodie gibt. Es gibt dann nachher in den Variationen, gibt es ein melodisches Thema, aber das ist wiederum so kompliziert, dass ich selber jetzt Schwierigkeiten hätte, das hier vorzusingen. Das ist eben nicht melodisch gedacht, sondern harmonisch. Das heißt, es ist nicht eine Oberstimme mit einer harmonischen Begleitung, sondern es ist Harmonik, wo dann eine Stimme oben ist.
Eine Befreiung aus der Waagrechte in so eine Senkrechte, oder?
Man könnte da viele Vergleiche finden. Es hat eben auch, finde ich, etwas von abstrakter Kunst tatsächlich. Es ist kein Porträt irgendeines konkreten Menschen oder eine konkrete bildliche Darstellung, sondern es ist eben etwas Abstraktes. Das ist das, was eben seine Musik auch für viele Hörer, ich kann das auch verstehen, zunächst mal sehr schwer zu hören macht. Man muss diese Stücke unheimlich oft hören, bevor sie einem ihren wahren Reichtum offenbaren.
SWR 2 zur Person, heute mit Carsten Wiebusch, dem Organisten und Orgelprofessor an der Hochschule für Musik in Frankfurt. Carsten, du hast gesagt, für mich ist die Orgel eine musikalische Farbmaschine. Da haben wir schon drüber gesprochen, über die Farben. Du hast auch gesagt, dass sie für dich eine Zeitmaschine ist und vielleicht auch noch eine Himmelsleiter. Was ist denn mit der Zeit? Wie reist man mit der Orgel?
Naja, es ist allein dadurch eine Zeitmaschine, dass wir ja Orgelmusik aus, man kann sagen, 6 Jahrhunderten mindestens haben, die durchgängig von sehr hohem Niveau ist. Ich glaube, das ist auch an unserem Instrument etwas total Besonderes. Ich wüsste eigentlich kein anderes Musikinstrument, wo die Literatur, die dafür geschrieben wurde, über die Jahrhunderte so gleichbleibend von herausragendem Niveau ist. Und dass wir ja gleichzeitig, dadurch, dass wir tatsächlich auch noch viele historische Instrumente aus genau diesen Jahrhunderten haben, oder dass Orgeln heute auch so gebaut sind, dass eben auch die Musik, nehmen wir das 17. oder 18. Jahrhundert, oder das 19., dass wir wirklich den Geist dieser Musik auch aus diesen vergangenen Jahrhunderten sozusagen total an uns heranholen. Das empfinde ich schon manchmal als eine Art Zeitmaschine. Auch das geistliche Verständnis oder das theologische Verständnis dieser Zeiten.
Und die Himmelsleiter?
Ja gut, also ich habe das schon als Jugendlicher so empfunden, wenn man einen Schlüssel von einer schönen Kirche hat mit einer tollen Orgel. Und man kann da zum Beispiel einfach abends hingehen, dort mit einer schönen großen Orgel sich in eine ganz andere Welt versetzen oder beim Spielen bestimmter großartiger Musik an der Orgel ist es schon so, dass man in eine andere Realität auch versetzen kann.
Du hast immer wieder von Werken, die für Klavier komponiert sind oder sagen wir für Klavierinstrumente, hast du Orgelfassungen hergestellt? Und bevor wir darüber nun sprechen, über diese Bearbeitungen für Orgel, hören wir uns das Präludium in D-Dur von Johann Sebastian Bach aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers in einer Klavierfassung erstmal an. Es spielt Andras Schiff. Andras Schiff spielte das Präludium D-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Das wohltemperierte Klavier, also das Instrument, hat Bach für seine Stücke ausgesucht. Warum und mit welcher Begründung stellst du dir das jetzt aufs Orgelpult?
Also ich stelle mir ganz viel aufs Orgelpult und finde grundsätzlich, dass man sehr kreativ mit dieser Musik, die wir haben, umgehen sollte. Und dass wir da manchmal heute vielleicht etwas zu vorsichtig auch sind. Die zurückliegenden Generationen waren da wesentlich freier in dem, wie sie zunächst mal mit dieser Musik umgegangen sind. Wenn ich jetzt das D-Dur-Präludium aus dem ersten Teil des wohlinterpretierten Klaviers nehme, kann ich das erstmal sehr leicht auf der Orgel spielen. Ich kann es auch einfach so spielen, wie es da steht, mit linker Hand und rechter Hand. Das linke Hand hat diese kurzen Achtel und die rechte Hand die Sechzehntel und am Schluss wird es sehr dramatisch. Ich brauche sozusagen eigentlich keinen Ton zu verändern, um das auf der Orgel zu spielen. Ich kann mir dann eine schöne Registrierung überlegen. Aber ich habe ja bei der Orgel noch die Füße und ich kann zum Beispiel das, was eigentlich für die linke Hand gedacht ist, sehr leicht mit den Füßen spielen. Das ist sozusagen wie ein gezupfter Bass. Dann habe ich die Sechzehntel in der rechten Hand und dann habe ich die linke Hand frei. Und ich kann mit dieser freien linken Hand praktisch einen Generalbass zu diesem Stück hinzufügen. Ich denke das Stück also um. Ich denke es nicht als ein Stück, das eigentlich für Tasteninstrumente gedacht ist, sondern ich stelle es mir zum Beispiel als eine Art Flötensonate vor. Die rechte Hand spielt die Flöte. Die linke Hand spielt den Continuo, also den Generalbass, wie auf einem Cembalo oder einer kleinen Klavichord oder einem solchen Instrument. Und die Füße spielen sozusagen die Bassstimme. Und ich habe jetzt das so ausgearbeitet, dass ich nicht nur einfache Generalbassakkorde in der linken Hand spiele, sondern dass ich da auch noch nach den Gesetzen der Stimmführung zusätzliche auch melodische Verläufe da reinbringe. Das heißt, das ist sozusagen, vielleicht rümpft man die Nase und sagt, das klingt jetzt ein bisschen wie das Ave Maria von Gounod. Das ist ja eigentlich derselbe Gedanke. Ich habe auch ein Präludium aus dem wohltemperierten Klavier, zu dem ich eine harmonisch ganz an Bach sich orientierende Stimme praktisch hinzufüge. Und das habe ich einfach mit Hilfe meiner linken Hand bei dem D-Dur-Präludium so gemacht. Und ich finde es eigentlich sehr apart.
Damit wir uns das jetzt auch vorstellen können oder anhören können und eine Vorstellung davon bekommen, hast du dich vor unserer Aufnahme heute im Studio gestern Abend an die Orgel in der Christuskirche in Karlsruhe gesetzt, spät am Abend, und hast das extra eingespielt an deiner Orgel, an der Gleisorgel. Ich sage jetzt an deiner Orgel, weil du maßgeblich dafür verantwortlich bist, dass in der Christuskirche in Karlsruhe eine ganz besondere Orgel der Firma Gleis eingebaut wurde. Sag einfach noch einen kurzen Satz zu diesem Instrument.
Die Gleisorgel der Christuskirche in Karlsruhe ist insofern besonders, als dass sie eigentlich, wenn man so will, also ich muss etwas weiter ausholen. Die Orgelbaufirma Gleis, wir kennen sie heute durch die Orgel in der Elbphilharmonie beispielsweise oder durch die Orgel im Kölner Dom. Die Orgelbaufirma Gleis ist in der vierten Generation in Familienbesitz. Und wir haben ausgehend eigentlich von einem Instrument der 60er Jahre, das vorher in dieser Kirche stand, von Gleis, haben wir durch einen Neubau und eine Erweiterung versucht, sozusagen eigentlich alle vier Generationen der Familie mit ihren jeweiligen Eigenheiten, aber auch mit dem, was alle diese Generationen verbindet in der Klangvorstellung, haben wir eben versucht, in diesem Instrument zu vereinen, sodass sich hier einerseits sehr durchsichtige, neobarocke, fast gläserne Klangfarben finden, aber auch sehr poetische und orchestrale Elemente. Es ist sozusagen so, wie wenn alle vier Generationen der Familie sich zusammengetan hätten, um eine gemeinsame Orgel zu bauen. Zum Beispiel hört man das jetzt an diesem Bach-Präludium. Es klingt auf der einen Seite sehr durchsichtig, aber es klingt auf der anderen Seite auch sehr fein und poetisch und etwas, ja, vielleicht etwas romantisch.
Carsten Wiebusch zu Gast heute im Studio war hier der Interpret des Präludiums in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Er spielte seine Version dieses Präludiums, seine Bearbeitung für Orgel, an der Kleisorgel der Christuskirche in Karlsruhe. Immer wieder kribbelt es dir sozusagen in den Fingern, Werke zu bearbeiten. Ich habe das selbst als Produzentin erlebt, wie du ein Klavierwerk transformierst oder sagen wir übersetzt in Orgelsprache. Wir haben gemeinsam verschiedene Klavierwerke von Debussy produziert. Das ist ein wirklich faszinierender Prozess, wenn man das so hautnah mit verfolgen kann. Wirklich, man spürt diese Lust am Gestalten, auch am Interpretieren in einem ganz viel weiteren Sinne des Wortes. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist eine Art von Weiterentwicklung auch eines Werkes, wenn du dir das so auf dein Orgelpult legst. Aber du siehst dich ja da auch in der allerbesten Tradition. Du hast 2012 eine CD herausgebracht, die heißt Best's Bach, also Werke von Bach in der Fassung von William Thomas Best. Den kennt man jetzt vielleicht landläufig nicht so gut. Wer war das und was ist denn das Besondere an diesen Bearbeitungen?
William Thomas Best war, kann man vielleicht so sagen, der bedeutendste englische Organist im 19. Jahrhundert. Seine Lebensdaten fallen in etwa so mit denen von Brahms zusammen. Also in dieser Generation muss man sich das vorstellen. Und sein Verdienst war, dass er auch das englische Publikum überhaupt mit Bach bekannt gemacht hat. Und er hat die originalen Orgelwerke von Bach als einer der wenigen in dieser Zeit gespielt. Aber er hat eben auch andere Stücke, übrigens nicht nur von Bach, sondern auch Mendelssohn, Händel, eigentlich fast alle wichtigen Komponisten hat er eben auch auf die Orgel übertragen. Man muss sich vorstellen, damals gab es noch keine CDs und nicht in jeder englischen Stadt ein Orchester, aber es gab in den größeren Städten eben Konzerthäuser mit Orgeln. Das heißt, diese Orgeln waren eigentlich die Instrumente, mit denen ein breites Musikpublikum das, was damals an Musik sozusagen sich verbreitete, eben kennenlernte über Orgeltranskriptionen. Und das Besondere bei Best als Bearbeiter ist, dass er einerseits diese Freiheit sich nimmt, eben auch wirklich zu interpretieren, aber dass er das auch wieder sehr behutsam tut, aber mit einer sehr großen Freiheit und auch einer großen Lust so am Experimentieren und am so ein bisschen wie ein Regisseur, der dem Schauspieler sozusagen hilft, sich tatsächlich auch richtig gut in Szene zu setzen und sagt, sprich das doch mal, sprich doch diesen Satz mal ganz leise und dann erhebst du deine Stimme wieder. Also so in dieser Weise muss man sich das ungefähr vorstellen.
Wir hören uns das jetzt mal an in einer Version der Partita für Violine Solo, D-Moll von Johann Sebastian Bach, eben in einer Bearbeitung des Regisseurs für Orgel William Thomas Best und gespielt von Carsten Wiebusch. Du hast mir gesagt, bei dieser Aufnahme oder bei diesem Stück auch sei wieder der Clou an der Sache der Klang. Was ist das für ein Klang, der darüber kommt?
Das ist ein Klang, der einerseits, dem es nie an Deutlichkeit fehlt, aber der vor allem auch eine sehr starke harmonische Kraft hat und eben eine unheimliche dynamische Bandbreite von einem ganz zarten Streichregister mit geschlossenem Schweller, fast unhörbar vielleicht, aber dann eben auch sich aufbauend bis zum Tutti der Orgel.
Ein für uns ungewohnter Klang, jedenfalls für diejenigen, die diese Partita einfach nur für Violine im Ohr haben. Carsten Wiebusch mit der Chaconne für Violine Solo von Bach in einer Orgelbearbeitung von William Thomas Best. Bearbeiten heißt ja immer auch ein Stück weit improvisieren. wobei das nicht das Gleiche ist, aber in eine ähnliche Richtung geht, und Improvisieren die Kerndisziplin der Organisten. Ist das immer noch so oder immer wieder so? Was ist denn Improvisieren für einen Organisten wie dich?
Also ich improvisiere im Gottesdienst, oft dann ja auch in einem bestimmten liturgischen Zusammenhang oder in einem besonderen Moment, den ich vielleicht versuche musikalisch zum Ausdruck zu bringen und wo ich vielleicht gar nicht vorher mir das passende Literaturstück habe aussuchen können, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung das in diesem Gottesdienst vielleicht geht. Aber es gibt natürlich auch tolle Orgelimprovisatoren, die auch das im Konzert tun oder vielleicht ganze Improvisationskonzerte geben. Und das ist, denke ich, auch etwas, was die Organisten sehr von den meisten anderen Instrumentalisten heutzutage unterscheidet. Wir als Organisten finden teilweise unsere eigene Musik oder wir nehmen uns eben Musik, die gar nicht für unser Instrument gedacht ist, und übertragen sie dann. Und das kann eben ja auch ein sehr kreativer Vorgang sein, indem man wirklich es so hinbekommen muss, dass es hinterher wie ein Orgelstück klingt und eigentlich nicht wie ein übertragenes Stück. Dann, wie gesagt, das Improvisieren, vielleicht mehr oder weniger vorbereitet, aber manchmal auch ganz aus dem Stegreif sozusagen. Also das ist schon eine Art von Kreativität, die ich sehr besonders beim Orgelspielen finde.
Ja, auch eine große Freiheit natürlich in einer musikalischen oder einer künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit sozusagen. Mhm. Sie hören SWR 2 zur Person. Carsten Wiebusch, mein heutiger Studiogast, hat an den Hochschulen in Düsseldorf, Stuttgart und an der Folkwang Hochschule in Essen studiert. Und heute ist er selbst Professor an der Musikhochschule in Frankfurt. Carsten, lass uns noch ein bisschen über das Unterrichten sprechen. Ich finde ja, dass man bei keinem anderen Lehrer-Schüler-Verhältnis in der musikalischen Ausbildung so sehr dieses vom Meister lernen hat wie bei der Orgel. Es schleicht sich bei mir dann immer das Bild von Bach ein, der kilometerweit zu Fuß durch halb Deutschland gegangen ist, um seinen Orgellehrer zu treffen, um zu lernen, um sich dann aber auch mit der Musik des Meisters künstlerisch auseinanderzusetzen und auch ein Stück weit zu messen. Ist das eine überzogen romantische Vorstellung vom Orgelspielen lernen oder gibt es das heute noch so?
Na, dass Leute jetzt monatelang zu Fuß durch die Gegend ziehen, gibt es wahrscheinlich weniger. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Lehren eines Musikinstruments ein bisschen was von einer Handwerkskunst oder einem Handwerk hat, das finde ich ganz, ganz stark. Und dass man auch nicht alles zum Beispiel erklären kann, sondern dass man auch bestimmte Dinge vormachen muss. Man vermittelt dem Schüler oder dem Studenten, man vermittelt ihm Handwerkszeug. Und das ist tatsächlich auch so. Es ist zum Beispiel ganz interessant. Ich habe mir mal einen Aufsatz darüber geschrieben, über die großen Orgellehrer der vergangenen Jahrhunderte. Da würde man zum Beispiel Sweelinck nennen, der eine ganze Organistenschule in Amsterdam sozusagen gegründet hat. Da würde man eben natürlich Bach nennen. Wir wissen einiges darüber, wie Bach unterrichtet hat. Da würde man zum Beispiel Vidor und Dupré benennen, die diese große französische Orgeltradition des 20. Jahrhunderts begründet haben. Und es gibt tatsächlich interessanterweise bis in Formulierungen hinein identische Dinge bei diesen großen Meistern. Ich nenne nur ein Beispiel, dass eben ein Ziel des Orgelspiels oder des Übens oder des Lernens ist, dass man die Bewegungen auf ein Minimum reduziert. Also das ist zum Beispiel ein Ziel, ist, dass der Organist eben ganz ruhig sitzt bei allem, was er mit den Händen, mit den Füßen und mit dem Registrieren und so weiter zu tun hat, dass er aber dabei ganz ruhig sitzt und dass er sozusagen nur die nötigsten Bewegungen mit den Fingern und mit den Fußgelenken macht. Zum Beispiel das Pedalspiel ist eben das Ziel des Unterrichtens, dass man nicht herumtrampelt auf den Pedaltasten, sondern dass man dabei eigentlich, Dupré ist so weit gegangen, dass die Schüler einen Bleistift zwischen die Knie stecken mussten. Und er durfte beim Pedalspielen, selbst bei den wildesten Etüden, durfte dieser Bleistift nicht herunterfallen. Das ist natürlich ein ins Pedantische getriebenes Extrem. Aber diese Grundlinie, dass das Orgelspielen in einer technischen Perfektion, fast ohne äußerlich sichtbare Bewegung funktioniert. Das zieht sich durch das Unterrichten aller großen Meister sogar hindurch. Über die Jahrhunderte, ja.
Warum kommen denn heute junge Musikerinnen und Musiker an die Hochschulen, um Orgel zu lernen? Vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich die Situation für Organisten und Organistinnen auch sehr schwierig geworden ist oder schwierig ist. Warum kommen die an die Hochschule und wollen Orgel studieren?
Die Situation ist eigentlich gar nicht schwierig. Wir bräuchten viel mehr Organisten. Wir bräuchten viel mehr junge Menschen, die sich auch für den Kirchenmusikerberuf oder das Orgelspielen oder beides entscheiden. Wir haben eine große Zahl an hauptamtlichen Stellen, die auch im Moment weitgehend stabil sind. Und wir haben vor allem einen faszinierenden Beruf, in dem man als Chorleiter, als Dirigent, als sozusagen auch ein bisschen sein eigener Intendant und als Organist eben den wunderbaren Instrumenten, wo man ein unglaublich kreatives und eigentlich alle Facetten des Musikertums von der Planung bis zum Anleiten, bis zum selber Spielen, bis zum junge Menschen an große Kunstwerke heranzuführen, wo man eigentlich alle Aspekte des Musikertums oder des Künstlertums eigentlich in diesem Beruf vereint hat. Von daher ist es eigentlich schade, dass nicht noch viel mehr junge Menschen sich für diesen Weg entscheiden.
Und den Bedarf siehst du im Moment in den Kirchen? Also das vor dem Hintergrund der Berufsperspektive?
Also die Berufsperspektiven sind hervorragend. Jeder unserer Absolventen kann sich zwischen mindestens ein oder zwei Stellen, die ihm angeboten werden, entscheiden.
Carsten Wiebusch, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich weiß, dass wir zum Schluss noch ein Geschenk von dir bekommen, nämlich eine unveröffentlichte Aufnahme, die du gefunden hast im Vorfeld der Vorbereitungen zu dieser Sendung, die du gemacht hast und die bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Jetzt freue ich mich darüber sehr, dass wir die in der Sendung zum Abschluss spielen dürfen und möchte dich bitten, dass du diese Musik, die du da mitgebracht hast, selbst beschreibst und ansagst.
Ja, wir hören wieder eine Bearbeitung. Diesmal von den Goldberg-Variationen von Bach, die letzten drei Variationen, also in denen er einerseits die Virtuosität, aber auch das Spiel mit Klangfarben auch wieder auf eine Spitze treibt. Wir hören also die letzten drei Variationen mit dem berühmten Quodlibet als Abschluss in einer Fassung für Orgel.
Somit bleibt es bei Johann Sebastian Bach als Schlusspunkt dieser Sendung über einen Organisten Carsten Wiebusch. Trotz Max Reger, trotz Lili Boulanger, trotz all der anderen Musiken aus Frankreich, Olivier Messiaen, bleibt es für den Organisten quasi das letzte Wort, in dem er es Johann Sebastian Bach überlässt. Ist das in deinem Sinne so?
Ich widerspreche nicht.
Sie hörten die Sendung SWR 2 zur Person, heute mit dem Organisten und Orgelprofessor Carsten Wiebusch. Am Mikrofon war Kerstin Unseld. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das tun. Und zwar finden Sie uns auf der SWR 2 Homepage und auch auf der SWR 2 App.